ARD. Es wird viel und lange regnen. Wie steht es um den Hochwasserschutz bei uns in Deutschland?
Essen und Toiletten okay, Preise aber viel zu hoch. So bewertet der ADAC die Raststätten in Deutschland.
Hoffnung bei Blutvergiftungen, wie KI bei der Diagnose helfen kann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ja, heute ist Freitag, der 13. September, also Achtung, ne? Für euch heute am Mikrofon unser Neuzugang Annika Witzel in Köln. Herzlich willkommen, Annika.
Danke.
Und mein Name ist Lars Sänger, ich sitze in Erfurt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen auch von mir.
Ja, Hochwassergefahr, das ist ja ein Wort, da schrillen bei vielen in Deutschland innerlich die Alarmglocken. Klar, die Bilder aus dem Ahrtal, die haben wir alle noch vor Augen. 3 Jahre ist das inzwischen her. 135 Todesopfer und Milliardenschäden an Gebäuden, Straßen und Versorgungstechnik. Ja, und an diesem Wochenende nun wieder Hochwassergefahr.
Vor allem im Süden Bayerns beobachten die Menschen ab heute ganz genau, wie viel Regen runterkommt und was die Flüsse machen. Am Alpenrand sollen 150 Liter pro Quadratmeter übers Wochenende fallen. Das ist echt eine ganze Menge. Noch mehr Regen wird weiter südlich in Österreich und auch im Grenzgebiet von Polen und Tschechien erwartet. Da ist aktuell auch schon einiges an Regen runtergekommen. Die Lage ist aber laut unserer Wetterredaktion noch nicht bedrohlich.
Ja, und das ist auch wichtig für einige deutsche Regionen zu wissen, denn dadurch, wenn das Hochwasser steigt, würden Oder oder Neiße massiv auch über die Ufer treten, was vor allem Sachsen und Brandenburg betrifft. Und speziell in Dresden ist die Lage ja besonders schwierig, weil da ja Teile der eingestürzten Carola-Brücke in der Elbe liegen und das wiederum das Abfließen der Wassermassen verhindern könnte.
Ja, also wir gucken besonders auf den Osten Deutschlands und Bayern an diesem Wochenende. Aber grundsätzlich gilt, Starkregen und Hochwasser, das wird in Zukunft fast alle von uns betreffen. In den nächsten Jahren werden nämlich fast 400.000 Menschen in Deutschland unmittelbar von Hochwasser bedroht sein. Das zeigt eine neue Studie des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen, kurz UFU. Und das Umweltbundesamt hat darauf hingewiesen, dass schon in den vergangenen 10 Jahren fast 80% der Kommunen von Extremwetterereignissen betroffen waren.
Ja, da stellt sich doch erst recht die Frage, sind wir eigentlich ausreichend auf Starkregenereignisse und anschließendes Hochwasser vorbereitet? Die Antwort ist, den einen Masterplan, also den gibt's nicht, denn zuständig für den Hochwasserschutz sind die Bundesländer. Das heißt, jedes Land hat da seine eigenen Ideen und Umsetzungen.
Und einige Länder müssen sich da wirklich dringend Gedanken machen, vor allem die Regionen rund um den Rhein. Also das betrifft dann Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und auch Baden-Württemberg. Wissenschaftler haben nämlich berechnet, dass die Hälfte der potenziell von Hochwasser Betroffenen in Deutschland entlang des Rheins lebt oder an den Nebenflüssen, also an Ahr, Neckar oder Mosel.
Ja, nehmen wir doch vielleicht mal den vor 3 Jahren so massiv betroffenen Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Rund 1000 Maßnahmen sind in den nächsten 2-3 Jahren dort noch geplant. Der Ahr und ihren Zuflüssen soll dort mehr Platz gegeben werden. Es geht um neue Flächen am Ufer, auf denen sich Wasser im Katastrophenfall ausbreiten und versickern kann. Außerdem ist der Bau eines riesigen Regenrückhaltebeckens geplant. Das wird vermutlich, Achtung, 2 Milliarden Euro kosten. Es braucht also Raum, auch im Sinne von Grundstücken und offenbar viel, viel Geld.
Ja, wie immer Geld benötigt wird bei sowas. In Nordrhein-Westfalen sieht es übrigens so aus, dass es zwar Deiche gibt, sogar wirklich über eine richtig lange Strecke, mehr als 500 Kilometer am Rhein entlang, aber mindestens die Hälfte dieser Deiche muss dringend saniert werden. Das sagt das zuständige Umweltministerium und das wird auch gemacht. Allerdings ziehen sich die Planungen und auch die Umsetzung von diesen Sanierungen schon über 10 Jahre hin. Und das größte Problem ist da, in den Behörden fehlen die Hochwasserexpertinnen und Experten und es finden sich einfach auch keine.
Wenn die Katastrophe erstmal da ist, was wir alle nicht hoffen, muss das Hochwasser ja trotzdem entsprechend auch gemanagt werden. Das ist vor 3 Jahren im Ahrtal nicht gut gelaufen. Die Menschen wurden erst sehr spät vor der Hochwassergefahr gewarnt, beziehungsweise von den Fluten ja sogar überrascht, ne?
Und solche Fehler hängen oft damit zusammen, dass es zu wenig Personal gibt. Das ist aber inzwischen immerhin schon ein bisschen verbessert worden. Zum Beispiel, indem nicht mehr nur Ehrenamtliche für das Hochwassermanagement zuständig sind, sondern dass dafür hauptamtliche Jobs geschaffen wurden.
Ja, außerdem versuchen Bund und Länder jedes Jahr mit einem bundesweiten Warntag die Menschen für solche kritischen Situationen wie zum Beispiel ein Hochwasser zu sensibilisieren. Erst gestern ja wieder, ne? Da
ja.
Haben Handys und Sirenen testweise geschrillt. Im Ernstfall sollen die Menschen so aber rechtzeitig auch vor Hochwasserlagen gewarnt werden.
Ist spannend. Ich wusste genau, dass dieser Warntag ist und habe mich trotzdem erschrocken, als das Handy dann angefangen hat zu bimmeln, ja. Weil es dann ja doch so überraschend kam. Das Ding ist, so ein Handy-Akku kann ja auch mal leer sein, ne? Deswegen wäre es schon gut, wenn man sich zum Beispiel auch auf die Sirenen in der Stadt oder im Dorf verlassen kann. Auch da läuft das aber alles noch nicht so optimal, zum Beispiel in Berlin. Da sollten inzwischen eigentlich 450 Sirenen stehen. Es sind aber bislang nur knapp 300. Und der Witz ist, die sind noch nicht mal einsatzbereit, weil das entsprechende System einfach noch nicht installiert werden konnte. Das heißt, in ganz Berlin gibt es nicht eine funktionierende Sirene im Moment.
Irre eigentlich, ne?
Ja, total verrückt. Und wie sich die Lage aktuell entwickelt, darüber halten euch die Kolleginnen und Kollegen bei tagesschau.de natürlich rund um die Uhr auf dem Laufenden.
Unsere Kurznachrichten.
Die Carola-Brücke in Dresden wird teilweise abgerissen. Und zwar der Rest des Brückenteils, der am Mittwoch teilweise eingestürzt ist. Die Abrissarbeiten haben schon gestern Abend begonnen, weil in Dresden Hochwasser erwartet wird. Die Dresdner Feuerwehr warnt, dass bei einem unkontrollierten Einsturz des noch vorhandenen Brückenabschnitts das Elbwasser nicht mehr abfließen könnte. Dann würden Überflutungen in der Dresdner Altstadt drohen.
Donald Trump will im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft kein weiteres TV-Duell gegen Kamala Harris. Das hat er auf seiner eigenen Social-Media-Plattform bekannt gegeben. Trump begründet das damit, dass seine Gegnerin die Debatte am Dienstagabend verloren habe und nur deshalb jetzt eine Revanche fordere. Für viele Beobachter hat Harris allerdings das Duell gewonnen. Harris sagte in einer ersten Reaktion auf Trumps Absage, dass beide es den Wählern schuldig seien, eine weitere Debatte abzuhalten.
Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute voraussichtlich ein Migrationsabkommen mit dem afrikanischen Land Kenia unterzeichnen. Dazu empfängt er den kenianischen Präsidenten in Berlin. In dem Abkommen geht es unter anderem darum, die Einwanderung von Fachkräften sowie die Rückführung von Ausreisepflichtigen zu erleichtern. Über ähnliche Abkommen verhandelt die Bundesregierung unter anderem auch mit Usbekistan, Kirgisistan und den Philippinen.
Es gibt eine Autobahnraststätte auf der A4. Da fahre ich wirklich sehr, sehr häufig vorbei, wenn ich meine Eltern im Rhein-Erft-Kreis besuche zum Beispiel. Das ist die Raststätte Frechen Süd. Da musste ich auch wirklich schon ein paar Mal gezwungenerweise halten. War jetzt zugegebenermaßen nie mein absoluter Lieblingsort. Und offensichtlich sehe nicht nur ich das so, sondern auch die Prüferinnen und Prüfer des ADAC. Diese Raste hat nämlich die Note mangelhaft bekommen.
Ja, der Automobilclub veröffentlicht ja jedes Jahr eine Untersuchung, nämlich den berühmten ADAC-Rastanlagentest. Zentrales Ergebnis dieses Jahr, rund 75%, also 3 von 4 der Tankstellen-Shops, kriegen die zweifelhafte Auszeichnung teuer oder sehr teuer. Überrascht mich jetzt nicht so ehrlich.
Nee,
aber
mich auch nicht.
Der Sprit kostet im Schnitt 20 Cent mehr als abseits der Autobahn und die Preise für Essen und Trinken schwanken stärker als mancher Aktienkurs.
Ja, und das hat die ADAC-Testerinnen und Tester tatsächlich auch am meisten aufgeregt. Diese heftigen Preisunterschiede sowohl in den Restaurants als auch in den Tankstellen-Shops. Für das Kindermenü mit Nuggets plus Getränk zum Beispiel, ne, mussten Gäste je nach Rastanlage zwischen 3,99 Euro und 6,99 Euro zahlen. Und das Schnitzel mit Pommes hat zwischen 10,99 Euro und 19,99 Euro gekostet. Und das ärgert auch Markus. Den haben wir gestern an einer Raststätte bei Köln gesprochen. Und der ist gerade von den Niederlanden in Richtung Hessen unterwegs gewesen.
Ist für Otto Normalverbraucher eigentlich gar nicht mehr zu bezahlen. Wenn du jetzt mit einer Familie, mit Kindern irgendwo unterwegs bist und jeder will was essen, ja, da bist du ja schon eine Tankfüllung los.
Vielleicht fragt ihr euch auch, warum ist das eigentlich so? Klar, Lage ist wie bei Immobilien alles, aber in diesem Fall steckt ein bisschen mehr dahinter. Mehr als 90% der über 400 Raststätten an den Fernstraßen bei uns hier in Deutschland werden von einer einzigen Firma betrieben, nämlich Tank und Rast. So heißt die. Es gibt also keinen richtigen Wettbewerb.
Hat man auch schon mal gehört, so Tank und Rast, ne? Und klar, so hohe Preise sind super ärgerlich, aber es gibt eben auch Argumente, warum Autobahnraststätten teurer sind. Darauf weist auch der Automobilclub Deutschland hin. Die sagen sinngemäß, naja, Autobahnraststätten haben halt 24/7 geöffnet. Das heißt, man braucht mehr Personal und das muss auch bezahlt werden.
Ja, du jetzt, Annika, haben wir über eine Sache noch gar nicht geredet. Dabei habe ich mindestens 4 dieser Bongs im Portemonnaie. Du ja vielleicht auch.
Ich weiß genau, von welchen Bongs du sprichst, klar.
Die Sanifair-Bongs. Mittlerweile bezahlt man 1 Euro, um die Toilette benutzen zu dürfen. Früher, sag ich mal, da waren es 50 Cent.
Gute alte Zeiten. Und jetzt könnte man ja denken, ja okay, da stellt dann eben so ein zweites Unternehmen die Toiletten und kassiert dafür nochmal extra ab. Aber Sanifair ist eine Tochterfirma von Tank und Rast. Also letztendlich landet alles Geld in einer Tasche. Und als Tank und Rast vor mehr als 20 Jahren an den Start ging, da stand übrigens im Vertrag mit dem Bund, dass sie sich bemühen, kostenlos Toiletten zur Verfügung zu stellen. Das ist offensichtlich lange vorbei, dieses Vorhaben. Und noch was hat sich geändert. Früher konnte man mehrere dieser Sanifair-Bons auf einmal beim Bezahlen im Shop einlösen. Da hättest du mit deinen 4 also mindestens einen Schokoriegel von kaufen können, Lars. Das geht jetzt nicht mehr und das kritisiert der ADAC eben auch.
Genau, aber vielleicht kommt das ja zurück, wer weiß. Ich erspare euch allen jetzt die Tipps, also tanken, bevor auf die Autobahn gefahren wird, ne? Oder essen und trinken mitnehmen oder eben auch vorher nochmal aufs Klo zu gehen. Das machen nämlich, vermute ich mal, die meisten von euch sowieso ganz allein.
Wir nehmen uns von zu Hause Getränke und Essen mit, vielleicht auch mal noch einen kleinen süßen Zuckersnack und ansonsten verspannen wir sozusagen und fahren wieder weiter.
Das hat uns Elke erzählt. Die haben wir mit ihrer Familie gestern auf der Raststätte bei Köln getroffen, unterwegs in Richtung Heimat, die, ich glaube, es war unschwer zu erkennen, in Baden-Württemberg ist.
Festspann, sehr, sehr schön. Ja, wenn es aber absolut nicht anders geht, dann kann es sich manchmal auch lohnen, einen kleinen Umweg zu fahren zu einem Autohof. Die liegen meistens ein bisschen abseits der Autobahn und da sind die Preise laut ADAC auch deutlich niedriger als an den Raststätten direkt an der Autobahn. Das gilt sowohl für das Essen und die Getränke als auch für Benzin und Diesel.
Aber auch hier, Tank und Rast hat in den vergangenen Jahren auch einige Autohöfe gekauft. Dieses Quasi-Monopol, ne, das wird also noch ausgebaut. Immer wieder gibt es deshalb auch von unterschiedlichen Politikern die Forderung, dass das Unternehmen zerschlagen werden müsse oder dass zumindest dafür gesorgt werden muss, dass es mehr Konkurrenz gibt. Das zeichnet sich aber eben bislang nicht ab.
Jetzt wollen wir aber auch nicht so ganz negativ aus diesem Thema rausgehen. Der Rastanlagentest hat nämlich auch was Positives ergeben. Das Essen ist zwar teuer, aber immerhin, es gibt eine relativ gute Auswahl an Essen und die Qualität ist auch okay, sagt der ADAC. Und das an fast allen 40 getesteten Raststätten. Also immerhin. Lars, ich bin nur aus einem Grund froh, dass der Sommer vorbei ist und das sind Insekten. Also, weil immer einmal im Jahr mindestens habe ich einen Kriebelmückenbiss am Fuß und das schwillt dann richtig monströs an. Ich bin dann auch so eine...
Das hört sich unangenehm an.
Ist es auch und vor allen Dingen bin ich so eine Piddelkandidatin. Ich lasse das ja dann nicht in Ruhe, das heißt, ich kratze das auch jedes Mal auf und das heißt für mich, die letzten 3 Jahre war ich immer im Sommer im Krankenhaus und habe mir dann eine Tetanusspritze geben lassen, weil die zumindest die Chance ein bisschen verringert, dass da Bakterien in die Wunde kommen und dann eine Sepsis, also eine Blutvergiftung, auslösen können.
Sehr, sehr weitsichtig. Also klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen etwas übertrieben, aber eigentlich hast du ja dann alles richtig gemacht, ne? Also so eine Sepsis gehört jedenfalls zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland, neben Krebs und Herzinfarkten.
Und weil das eben gar nicht so bekannt ist, wie gefährlich so eine Blutvergiftung sein kann, gibt es den Welt-Sepsis-Tag, der darauf nochmal hinweisen soll. Und der ist heute am 13. September.
Ja, eine Sepsis passiert, wenn das Immunsystem eine Infektion nicht mehr in Schach halten kann und dann quasi überreagiert und das eigene Gewebe angreift. Und ein großes Problem dabei ist, dass man eine Sepsis nicht direkt als solche erkennt, ne? Weil die Symptome auch auf andere Krankheiten passen. Mhm. Das sagt zum Beispiel Jan Roasson, er ist Mediziner am Universitätsklinikum Münster, Nordrhein-Westfalen und er beschäftigt sich mit Sepsiserkrankungen.
Herzrasen, also ein schneller Herzschlag, deutlich über 100 Schläge pro Minute, eine erhöhte Körpertemperatur, eine erhöhte Atemfrequenz und Kurzatmigkeit, eine sehr schweißige Haut, körperliche Abgeschlagenheit. Und vor allem, wenn dann noch eine Verwirrung mit dazu kommt, dann ist es spätestens Zeit, beim Arzt oder besser im Krankenhaus vorstellig zu werden und keine Zeit zu verschwenden.
Denn je schneller so eine Sepsis erkannt wird und auch behandelt, desto besser.
Und da gibt es eine gute Nachricht von Forscherinnen und Forschern von verschiedenen Unikliniken, zum Beispiel aus Kiel und Leipzig. Die haben nämlich herausgefunden, dass künstliche Intelligenz, also eine KI, bei der Diagnose helfen kann. Und in Ostwestfalen-Lippe, das ist eine Region im Nordosten von Nordrhein-Westfalen, da wird diese KI sogar schon im Klinikalltag eingesetzt. Und zwar in 2 Krankenhäusern, die zum Uniklinikum Ostwestfalen-Lippe gehören. Da läuft die KI jetzt immer mit, wenn ein Blutbild von einem Patienten oder einer Patientin ausgewertet wird.
Das ist schon irre, was jetzt alles geht, ne? Weil Absolut. Die KI nämlich schon im Blutbild Hinweise auf eine Sepsis finden kann. Das Verfahren hat unter anderem Professor Thorsten Kaiser vom Uniklinikum mitentwickelt.
Wir haben über 1 Million Blutbilder analysiert und von der künstlichen Intelligenz analysieren lassen. Und die hat tatsächlich Signaturen gefunden in dem kleinen Blutbild, die doch erstaunlich spezifisch sind für eine Blutvergiftung. Also die eine Blutvergiftung sehr früh anzeigen können.
Ja, dadurch, dass die KI im Klinikalltag jetzt schon eingesetzt wird, kann sie eben direkt Alarm schlagen, wenn Anzeichen für so eine Sepsis auftreten und die Blutvergiftung, die kann dann eben schnell behandelt werden.
Und das Gute ist, so ein kleines Blutbild, was durch die KI eben nochmal nebenbei geprüft wird, das ist wirklich schnell gemacht. Also meistens wird das bei Patientinnen und Patienten direkt gemacht, wenn sie ins Krankenhaus kommen.
Heißt auch, es spricht vieles dafür, dass diese KI-Methode demnächst an noch mehr Kliniken eingesetzt werden kann. Das ist ja eine gute Nachricht.
Absolut. Ich bin übrigens auch wirklich froh, dass es Leute gibt, die sich sinnvoll mit KI beschäftigen und es nicht nur nutzen, wie ich ChatGPT benutze, um irgendwie Brainstorming-Sessions vorzubereiten.
Ja, das war's für heute und für diese Woche von uns. Ich danke dir, Annika. Das war ja heute deine Premiere in diesem Podcast. Hat Spaß gemacht?
Ja, total. Und die Zeit ist auch wahnsinnig schnell vorbeigegangen. Wenn wir das demnächst jetzt noch aus dem Bett aufnehmen könnten, fände ich es vielleicht noch einen Tacken besser.
Gut, dann interpretieren wir also heute jedes Like hier als Like für Annika. Vielen Dank, ne? Und schönes Wochenende.
Danke auch. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.